Herzlich willkommen zu unserem Aquam-Podcast Spannendes aus der Pharmazie für die Apothekenpraxis. Schön, sind Sie wieder dabei. Mein Name ist Munja Schröder, ich bin Apothekerin und Geschäftsführerin der Aquam und mir gegenüber sitzen Ingrid Roos und Dr. Hans-Christian Meyer. Hans-Christian haben Sie schon in der Episode 2 über die Versorgungssicherheit bei Arzneimitteln kennengelernt. Das Thema ist aktueller denn je, leider. Und wir haben es nochmals in der Episode 4 mit Dr. Enea Martinelli aufgegriffen, diesmal aus der Sicht eines Spitalapothekers. Beide Gespräche sind sehr erhellend und ergänzen sich gut. Ich kann Sie nur ermuntern, auch einmal reinzuhören. Aber heute geht es um das Buch von Hans-Christian Meyer, Ehrliche Antworten auf Fragen zu Corona. Hans-Christian ist hier heute als Autor und Ingrid Roos, weil sie mich damals mit Hans-Christian wegen des Buchs kontaktiert hat. Ingrid und Hans-Christian, hallo, schön seid ihr da.
Hallo.
Wollt ihr euch unsere Zuhörern kurz vorstellen? Fängst du an, Ingrid?
Ja, gern. Ich heiße Ingrid Roos, ich bin Apothekerin, ich habe langjährige Berufserfahrung in der Offizin in Deutschland und in der Schweiz. Ich habe den Fähigkeitsausweis Impfen und Anamnese in der Grundversorgung. Ich interessiere mich für den Grundversorgebereich und ich verstehe eigentlich meinen Beruf so, dass ich einen Auftrag zur Gesunderhaltung der Bevölkerung habe. Die Kunden und das private Umfeld, die bauen auch auf mich, die schenken mir Vertrauen und ich möchte natürlich ihre Fragen bestmöglich beantworten. Und so bin ich eigentlich auf den Hans-Christian Meyer gestoßen und auf sein Buch, was wir heute besprechen.
Ja, und ich bin halt auch Apotheker. Ich habe in Deutschland in Bonn-Poppelsdorf Pharmazie studiert, bin nach dem Studium dann nach Hamburg gegangen, um dort im Bereich pharmazeutischer Technologie, also Arzneimittelentwicklung, zu promovieren und bin seitdem circa 30 Jahre in der pharmazeutischen Industrie tätig und schwerpunktmäßig in den Bereichen Entwicklung, Zulassung, Herstellung und Supplies.
Danke, Hans-Christian. Ingrid, als du mich im letzten März kontaktiert hast, da war mein erster Gedanke, das Buch, das kommt entweder zu spät oder zu früh. Zu spät, weil nach 2 Jahren Pandemie hatten wir, glaube ich, alle schon so genug vom Thema, dass ich dachte, ja, niemand hat mehr Lust, jetzt irgendetwas noch darüber zu hören. Und dann geht es ja auch jetzt in Richtung Sommer und die Maßnahmen wurden nach und nach aufgehoben. Und auf der anderen Seite zu früh vielleicht, weil die Pandemie leider noch nicht vorbei ist, auch wenn jetzt überhaupt nicht mehr darüber berichtet wird. Und es einfach noch zu früh ist, um die Auswirkungen und die Lehren der beiden Corona-Jahre wissenschaftlich, sachlich und nüchtern analysieren zu können. Also diese Meinung, die scheint auch der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, zu teilen. Er hat vor kurzem die Kommission zur wissenschaftlichen Beurteilung der staatlichen Corona-Beschränkungen in Deutschland verlassen, weil er zur Überzeugung gelangt sei, dass Ausstattung und Zusammensetzung der Kommission und ganz besonders die dafür vorgesehene Zeit nicht ausreichten, um eine wissenschaftlich hochwertige Evaluierung gewährleisten zu können. Und gleichzeitig hat er auch angekündigt, dass er beim erfolgreichen Podcast das Coronavirus Update bei NDR Info nach rund 2 Jahren erstmal aussteigen möchte. Er hat aber klargestellt, dass es falsch wäre, diesen Schritt als Zeichen der Pandemieentspannung zu verstehen. Und er hat gesagt, vorerst auszusteigen. Somit, Hans-Christian, stelle ich dir die Frage, zu spät, zu früh oder vielleicht doch gerade richtig?
Ja, die Frage ist genau die richtige erstmal und ich denke, das Buch ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, denn wie du ja richtigerweise gesagt hast, Munja, die Maßnahmen sind nun aufgehoben. Aber das heißt ja nicht, dass die Pandemie vorbei ist. Nach wie vor ist das Infektionsgeschehen sehr hoch und ich glaube, man muss kein Prophet sein, dass jetzt, wenn es Richtung Herbst-Winter zugeht, die Fallzahlen noch weiter steigen werden und wir vielleicht sogar neue Virusvarianten befürchten müssen. Und das heißt, das Thema geht nun in die Eigenverantwortung über, aber eigenverantwortlich handeln kann man ja nur, wenn man gut informiert ist. Mein Buch ist ja kein Fachbuch in dem Sinne. Es ist ein Buch, das Fragen rund um Corona allgemeinverständlich, also für jeden verständlich, erklärt. Und ich gehe halt auf Fragen ein, wie, was ist eine Corona-Erkrankung eigentlich? Wie wird das Coronavirus übertragen? Mit welchen Risiken muss ich rechnen, wenn ich mich infiziere? Aber ich gehe auch insbesondere auf Fragen ein, wie, welche Verhaltensregeln oder Hygienemaßnahmen sind denn sinnvoll oder vielleicht welche sind auch nicht so sinnvoll. Ich gehe auch im Detail darauf ein, warum Impfstoffe und Arzneimittel ja in der Rekordzeit entwickelt und auch zugelassen werden konnten, um einfach jedem eine allgemeinverständliche Informationsquelle an die Hand zu geben, damit er selbst entscheiden kann, eigenverantwortlich, wie er nun aktuell mit der Situation umgeht.
Ja, gut, also das verstehe ich und das finde ich auch absolut sinnvoll. Die Frage war natürlich, AGFAM, wir machen Fort- und Weiterbildung für Apothekenmitarbeitende. Und da habe ich dann gedacht, ja, wie positionieren wir dieses Buch? Ich meine, dieses Wissen, das haben sich die Apotheker in diesen 2 Jahren selber gut angeeignet. Aber der Hauptgrund, warum ich mich mit dem Buch befasst habe, es war, weil Ingrid, du mich darauf angesprochen hast. Du bist Apothekerin, ich kenne dich schon lange, ich schätze dich und ich habe gedacht, wenn du mich darauf ansprichst, dann bist du der Meinung, dass es für unsere Kollegin spannend sein könnte. Ja, kannst du mir sagen, warum du das denkst?
Ja, richtig. Ich hatte im ersten Moment die gleiche Reaktion wie du, Munja. Ich dachte, nein, jetzt ist die Pandemie so am Ausklingen. Ich möchte nicht noch mal was über Corona hören. Nicht jetzt im Frühling, wo es langsam besser wird. Hab dann aber trotzdem das Buch mal in die Hand genommen, habe gesehen, sind ja genau die Themen, die ich mich gefragt habe und vor allem die meine Familie und der ganze Bekanntenkreis mir gestellt haben. Und dann ist das geschrieben in einer Form, die allgemein verständlich ist. Auch der Text, wenn ich es weitergeben würde, von der Schriftgröße, von der Bebilderung, das alles, dass ich richtig Lust bekommen habe, das mal in einem Rutsch durchzuarbeiten. Und ich dachte, das gebe ich jetzt gerade allen meinen Bekannten weiter. Und dann im zweiten Gedanke fiel mir ein, das wäre doch eigentlich was genau für unsere Teams in der Apotheke, für die Pharmaassistentinnen, dass sie wie quasi aus einem Guss die Antwort, also die Fragen beantworten können der Kunden, so dass die auch die Antworten verstehen und quasi diesen Kauderwelsch der Behörden etwas übersetzen in eine gut verständliche, einprägsame Sprache. Das war der eine Grund. Dann war es natürlich auch noch der Punkt, ich dachte, gut, wir haben jetzt eine Pause, alle werden in die Ferien fahren, dann haben wir September, es wird kälter und dann flackert die Geschichte wieder auf. Können wir uns dann noch daran erinnern, wie wir uns verhalten haben im Frühjahr? Und so kam ja der Gedanke, ich muss dich auf dieses Buch hinweisen. Wir müssen das jetzt besprechen und haben es dann vielleicht parat im Herbst. Und der dritte Gedanke war eigentlich für mich, nein, das sind allgemeingültige Hinweise, Verhaltensweisen, Regeln, die wir immer bei Infekten, also Virusinfektionen, Infektionskrankheiten in der Apotheke anwenden können. Auch dort müssen wir uns die Hände waschen, ob das ein Norovirus ist oder Coronavirus. Wir haben ja gesehen, dass wir alle von allen anderen Viren auch verschont geblieben sind. Also das Konzept hat sich ja bewährt über den Coronavirus hinaus. Und ich dachte, das ist schon Anlass genug, das weiter zu empfehlen und auch in die Apotheken zu bringen. Also so kam unser Kontakt zustande.
Ja, also diese Bemerkung, etwas, das in einfach verständlicher Sprache ist, das ist sehr, sehr wertvoll, was du sagst. Das war interessant. Ich war jetzt gerade bei den Career und Networking Days der ETH Zürich. Das sind die angehenden Apotheker. Studenten, wir sind Studenten, die jetzt bald den Master machen und die haben uns genau diese Frage gestellt. Also die AGFAM hat da einen Kommunikationsworkshop für die jungen angehenden Apotheker organisiert und sie haben immer wieder gefragt, wie können wir so kommunizieren, dass unsere Kunden, unsere Familien uns verstehen? Sie haben genau gesagt, das war ihr Problem in dieser Pandemiezeit, dass sie wurden viel gefragt, auch im Freundeskreis. Und da ist ihnen plötzlich bewusst geworden, wie komplex das Ganze ist. Und dann haben sie gesagt, weißt du, wenn ich versuche zu erklären, was mRNA ist, da merke ich, ich muss so weit ausholen. Und das ist sehr schwierig. Und hier hätte man eine Anleitung. Beim mRNA hatte ich dann die Idee zu sagen, ja gut, ich habe es versucht so zu erklären, dass ich meiner Familie gesagt habe, die DNA, das ist wie das Buch, wo alle Bauanleitungen für Proteine und so des Körpers sind. Und diese DNA, die bleibt im Zellkern, das ist die Bibliothek. Und das darf nicht raus aus der Bibliothek. Aber du darfst Seiten kopieren, wo diese Bauanleitungen sind. Und dann machst du eine Kopie von einer Seite und das ist das mRNA und das darf raus aus dem Zellkern und wird dann weiterverarbeitet. Das fanden sie dann noch eine gute Idee. Und das stimmt, Hans-Christian hat das wirklich sehr anschaulich, sehr klar erklärt. Ich glaube, Hans-Christian, du hattest aber auch selber noch Gründe, warum du dieses Buch geschrieben hast.
Genau, also für mich ist es so, im letzten Herbst, also als die Delta-Variante noch grassierte, aber eben auch als die Omikron-Variante aufkam, da wurde ich verstärkt von Bekannten und Verwandten kontaktiert, die natürlich alle wissen, ich bin Apotheker mit Erfahrung in der Industrie, in der Zulassung und Herstellung von Arzneimitteln. Und diese waren offenbar der Meinung, dass mit dem Beginn der Impfkampagnen die Pandemie beendet sei. Für mich war das erstmal irritierend, weil für mich war klar, dass das nicht so schnell vorbei sein wird. Und ich dachte auch zu dem Zeitpunkt, eigentlich sind doch alle Fragen zum Thema Corona längst beantwortet. Aber ich bin dann mal in mich gegangen, habe mir überlegt, welche Aussagen von Politikern denn nun kamen. Und tatsächlich muss man sagen, kann man Aussagen von Politikern so verstehen, dass man sich impfen lassen sollte, weil damit der Weg aus der Pandemie heraus vorgezeichnet ist. Ne? Die haben nicht gesagt, dass damit die Pandemie gleich beendet ist, aber zumindest unterschwellig ist das suggeriert worden. Und ich habe mir dann einfach mal gedacht, okay, dann checkst du doch mal im Internet, welche Informationen es gibt. Und natürlich gibt es gute Quellen, wie zum Beispiel das BAG hat dort regelmäßig Informationen zum Thema Corona abgedatet. Aber wenn man einfach nur das Schlagwort Corona oder Corona-Krankheit eingibt, dann findet man eine ganze Reihe an Informationen, die irreführend sind, teilweise falsch oder auch verstörend. Und ich meine, Für einen Laien ist es dann eventuell wirklich schwer zu verstehen, welchen Quellen kann ich denn hier nun vertrauen. Und gerade die von Corona-Zweiflern kamen, die sind von der Anzahl so viel, dass man also erstmal einen Haufen an Informationsquellen von Zweiflern durchlesen muss, bevor man Quellen findet, die dann tatsächlich auch vertrauenswürdig sind. Ich sage einfach mal, nicht jeder kann da unterscheiden, was ist nun vernünftig und was ist nicht vernünftig. Ich habe mir dann auch nochmal die Mühe gemacht zu gucken, was gibt es denn eigentlich schon im Buchhandel und habe dann festgestellt, die Bücher zum Thema Corona, die sind entweder von Medizinern oder von Virologen geschrieben und dann grundsätzlich doch mit so vielen Fachbegriffen gespickt, dass wir als Apotheker das natürlich verstehen, aber jemand ohne naturwissenschaftlichen Hintergrund, der versteht eben auch nicht, was da eigentlich genau gemeint. Und ich habe mir dann einfach gedacht, na gut, ich bin ja Apotheker, auch wenn ich hier in der Industrie gelandet bin, aber ich bleibe ja dadurch trotzdem Apotheker und dachte mir dann, Mensch, Apotheker sind ja eigentlich in Gesundheitsfragen der erste Ansprechpartner. Nicht genau deshalb haben mich auch meine Bekannten und Verwandten kontaktiert und nicht irgendwen anders. Und deshalb habe ich mir dann gedacht, ja gut, dann leiste ich mal meinen Beitrag zum Thema Corona, indem ich jetzt die Fragen sammle, noch um ein paar weitere Fragen ergänze, damit es ein bisschen runder wird und versuche dann mal in einfach verständlichen Worten, also auch so, dass man nicht mal ein Abitur braucht, um das Buch zu verstehen, die Fragen rund um Corona zu beantworten.
Ja. Ich glaube, das ist auch das, Ingrid, was dir am Buch sehr gefallen hat.
Ja, es sind kurze Erklärungen, kurze Sätze. Also das kann man zum Beispiel in so einem Team-Meeting am Morgen, wenn man das hat in der Apotheke, auch mit der Pharmaassistentin, die in der Ausbildung ist, mal kurz durchsprechen. Und ich finde es dann halt schon wichtig, dass im Team eine klare Haltung nach außen kommuniziert wird und das natürlich am besten in einer gleichen Sprache. Und da fand ich dieses Buch ideal. Da kann man einfach Kapitel für Kapitel mal durchgehen in der Kaffeepause und kommt da auf einen Wissensstand, der sich einprägt und den man dann leicht wiederholen kann. In der Apotheke muss es ja auch immer schnell gehen. Die Kunden haben ja keine Zeit. Das heißt, 3 Sätze maximal, wenn möglich. Und dann geht man zum Thema über, warum der Kunde eigentlich in der Apotheke war. Und dann hat man einfach schon so Vertrauen gewonnen in der Regel, meine ich, dass der Kunde sich gut aufgehoben fühlt in der Apotheke. Und sieht natürlich auch im Team, wird diese Haltung geteilt. Das verstärkt natürlich das Ganze. Und ja, das verstärkt einfach das Vertrauen auch in diese Apotheke für den Kunden.
Sicher. Also was du auch wohin gesagt hast, dieses Buch ja, fasst ja auch zusammen, was wir in diesen 2 Jahren gelernt haben. Ich glaube, wir hatten alle eine ziemlich steile Lernkurve, auch was übertragbare Erkrankungen anbelangt und wie wir dieses Wissen nun nutzen können, auch mit anderen Viren. Und es gibt schon viele mahnende Stimmen, die sagen, ja, aber es kommen noch weitere Epidemien und Pandemien. Jetzt ist schon wieder die Rede von Affenpocken, aber das wird wahrscheinlich nicht einen ähnlichen Verlauf haben. Und da habe ich gedacht, ja, also zum Beispiel im ersten Kapitel des Buchs, die Corona-Infektion und den Umgang damit, gibst du, Hans-Christian, sehr viele wertvolle Informationen und auch erklärst viele Begriffe. Und da habe ich gefunden, es ist fast schade, dass du eigentlich, das so typisch Apotheker, so präzise auf die Empfehlung eingegangen bist und nicht vielleicht vielleicht allgemeiner geblieben bist und mehr auf die Hintergründe, die zu diesen Entscheidungen führen, eingegangen bist. Denn die Maßnahmen, die hängen natürlich sehr, sehr stark vom Verhalten des Virus ab. Und da der Virus sich stets entwickelt und mutiert, werden natürlich diese Empfehlungen ständig angepasst. Und das haben wir erlebt. Kaum war etwas publiziert, war es schon wieder überholt. Und dann, aber was man verstehen muss, ist zum Beispiel, dass bei einer sehr kurzen Inkubationszeit, wie zum Beispiel jetzt mit Omikron, macht eine Quarantänezeit keinen Sinn. Aber sie war absolut wichtig bei der Alpha- oder der Delta-Variante, wo man natürlich so eine sehr lange Zeit hatte, wo die Leute noch symptomlos waren, aber schon ansteckend.
Ja, das wäre mein kleines Bemol, aber ich denke, da kann man drüber hinwegsehen.
Was sehr gut ist, ist aus meiner Sicht auch die ganzen Kapitel über die Impfstoffe, die Impfung, weil das hat ja so wahnsinnig viele Fragen aufgeworfen. Ich war selber überrascht, wie skeptisch auch die Leute zum Teil reagiert haben. Und das Thema, das wird uns ganz bestimmt im Herbst wieder beschäftigen, weil dann gibt es wieder die Frage, ob es vielleicht eine Kombinationsimpfung gibt mit der Grippe und Corona, ob es eine adaptierte Impfung gibt. Ja, möchtest du noch was dazu sagen?
Ja klar, also ich war auch überrascht, wie groß die Vorbehalte gegen Impfungen insgesamt sind. Das Ganze wurde ja auch noch verstärkt dann, als die Debatte rund um den AstraZeneca-Impfstoff, der ja in der Schweiz nicht zugelassen ist, aufkam, aber er ist in der EU zugelassen und ich denke, man konnte hier in der Schweiz sehr gut verfolgen, die Diskussion in Deutschland und Österreich dazu. Es war ja so, dass dieser Impfstoff zunächst für die Anwendung an älteren Patienten empfohlen war, dann für jüngere. Und dann sind Berichte zu Hirnvenenthrombosen bei jüngeren Damen aufgetaucht und dann wurde die Empfehlung wieder auf ältere Patienten abgeändert. Und ich habe dann viele Fragen bekommen, inwieweit man den Impfstoffen überhaupt vertrauen kann, wenn diese doch in Rekordzeit in weniger als einem Jahr entwickelt und zugelassen wurden, wobei eine normale Impfstoffentwicklung 10, 15, teilweise sogar auch 20 Jahre dauert. Einige waren auch der Meinung, dass in der Schweiz die Impfstoffe auf Basis einer Notfallzulassung in den Markt gekommen sind, obwohl es in der Schweiz dafür gar keine Rechtsgrundlage gibt. Und auch was eine bedingte Zulassung ist, haben eigentlich die wenigsten verstanden. Ich habe dann deshalb ein ganzes Kapitel den Impfstoffen gewidmet, insbesondere eben auch natürlich Fragen beantwortet, wie was ist eine Notfallzulassung, was ist eine bedingte Zulassung. Ich habe aber vor allen Dingen auch erklärt, warum konnte denn die Entwicklung und Zulassung der Impfstoffe in weniger als einem Jahr erfolgen und trotzdem hochwertige Impfstoffe dann dadurch in den Markt kommen. Zusätzlich habe ich auch die Frage im Detail beantwortet, was mRNA-Impfstoffe sind, was Vektorimpfstoffe sind, wie sie funktionieren. Dies war vielen auch nicht klar. Viele haben gedacht, dass am Erbgut, wenn man sich impfen lässt, irgendetwas verändert wird. Mhm. Was uns als Apothekern natürlich, denke ich, klar ist, dass das nicht so sein kann. Du hast ja gerade auch ein nettes Beispiel mit der Bibliothek und dem Kopieren gebracht. Aber deshalb waren halt die Vorbehalte wirklich, wirklich groß. Und ich denke, ich habe hier in einfachen Worten auch erklärt, warum diese Vorbehalte so nicht gerechtfertigt sind. Ich habe auch noch einen anderen Themenkreis angerissen. Denn jetzt, wo die ersten Arzneimittel ja gegen Corona auch verfügbar sind, gibt es auch Stimmen, dass man sich vielleicht gar nicht mehr impfen lassen sollte. Auch da, denke ich, ist es wichtig, klarzumachen, dass Arzneimittel keine Alternative zu einer Impfung sind.
Ja. Also das ist ganz spannend, weil tatsächlich es gab so viele Missverständnisse. Also das eine zum Beispiel, es gab auch in der Schweiz viele Leute, die wollten sich nicht impfen, weil sie dachten, sie werden mit diesem Vektorimpfstoff von AstraZeneca geimpft, obwohl der überhaupt in der Schweiz nicht zugelassen war. Also das habe ich auch gehört. Dann gab es die ganzen Diskussionen um die Nebenwirkungen. Und besonders ein großes Thema war die Langzeitnebenwirkung. Und da haben die Leute nicht verstanden, dass mit Langzeitnebenwirkungen sind nicht Nebenwirkungen gemeint, die plötzlich 20 Jahre später auftreten, sondern dass es braucht eine gewisse Masse an Impfungen, die durchgeführt sind, damit man gewisse sehr seltene Nebenwirkungen erkennt. Und das passiert bei den üblichen Impfstoffen, die nicht so massiv und breit eingesetzt werden, oft eher erst nach ein paar Jahren. Aber hier gerade bei diesen Impfstoffen, die ja so breit angewendet wird, kann man sagen, man kennt jetzt mittlerweile die Nebenwirkung, weil der Impfstoff, der bleibt ja nicht so lange im Körper. Also das habe ich gemerkt, dass da sehr, sehr viele Missverständnisse sind, die du auch ausräumst. Oder was ich denke, ist, Medizin hat viel mit Probabilitäten zu tun. Es ist nicht wie im Casino spielen, aber es hat mit Probabilitäten, Wahrscheinlichkeiten, und es geht immer darum, abzuwägen, Nutzen gegen Risiko. Und das ist etwas, was uns Menschen schwer fällt. Wir nehmen unmittelbare Gefahren wahr und dann handeln wir, so haben wir auch überlebt in all den Jahrtausenden. Aber wenn es um so diffuse Gefahren sind, die wir nicht fassen können, dann verdrängen wir sie, also auch mit dem Klimawandel. Und viele Leute wollten sich nicht impfen lassen, weil sie der Meinung waren, ja, ich will diese Nebenwirkung nicht, dass mein Arm ein bisschen anschwillt und so, aber dass sie sich da exponieren und viel schwerere Verläufe haben könnten, das war ihnen wie nicht bewusst. Oder manche haben gedacht, ich bekomme es sowieso nicht. Und dann hat sich gezeigt, dass das ja eine Fehlannahme ist. Also der Virus hat sich ja so dermaßen verbreitet, dass wahrscheinlich jeder von uns irgendwann Kontakt mit ihm bekommen hat, entweder über die Impfung oder direkt oder beides sogar.
Ich möchte noch einen ganz anderen Aspekt reinbringen, ja, warum ich glaube, dass das Buch so wertvoll ist für uns in der Apotheke. Per Gesetz haben wir ja Grundversorgerkompetenzen zugesprochen bekommen. Und eine davon ist dieses Impfen. Und das Thema Impfen, das ist jetzt in der Apotheke angekommen. Wir haben ja auch bewiesen, dass wir es können. Das heißt, es wird sich nicht auf diesen Impfstoff reduzieren, sondern das ist die ganze Palette um Impfen und Impfstoffe. Und da müssen wir einfach Kompetenz zeigen. Wir müssen zeigen, dass wir ein umfassendes Wissen für die Bevölkerung parat haben, dass wir das Thema im Griff haben. Und das zeigen wir, indem wir es in eine verständliche Sprache übersetzen, meiner Meinung nach. Und das stärkt das Vertrauen in diese neue zugesprochene Grundversorgerkompetenzen. Also die ich sehr schätze, dass die uns zugesprochen worden sind per Gesetz. Jetzt können wir sie ja mal ausfüllen mit dem, was wir wissen und was wir können. Und das ist ein Beitrag dazu aus meiner Sicht.
Ja, also da sprichst du mir wirklich aus der Seele, ja, Ingrid. Und du sprichst auch einen wichtigen Aspekt an dieser, das wird bei uns manchmal unterschätzt, die Kommunikation, wie wichtig sie ist, eine gute Kommunikation, die Vertrauen schafft. Und ich glaube, da ist noch ein anderer Aspekt. Ingrid, wir waren auch stolz, dass ein Apotheker dieses Buch geschrieben hat.
Endlich hat mal einer alle Fragen zusammengefasst.
Das ist auch eine große Arbeit.
Keine Zeit gehabt, genau.
Und dann kann ich an die Offizinapotheker vielleicht zurückgeben. Ich glaube, in der Schweiz, die Offizinapotheker konnten wirklich punkten in der Corona-Pandemie, einmal, weil sie ja sehr schnell dann auch Testangebote gemacht haben und hier als sehr, sehr kompetent halt auch eingestuft wurden und eben dann ja auch sich an den Impfkampagnen direkt beteiligt haben. Ich will nicht wissen, wie das Ganze in der Schweiz über die Bühne gegangen wäre, wenn die Apotheker hier nicht wirklich kompetent und auch unbürokratisch eingesprungen wären.
Also das kannst du laut sagen. Ich erzähle das immer wieder, weil das erfüllt mich mit Stolz. Im letzten September hat der AVKZ die Statistik rausgegeben, wie viele Impfstoffe wurden verabreicht in den Arztpraxen in Zürich und in den Apotheken in Zürich. Und halte ich fest, 10-mal mehr in den Apotheken.
Richtig.
Das ist schon eindrücklich. Und da denke ich, ich hoffe, dass die Bevölkerung das wahrgenommen hat. Was es auch noch bewirkt hat, und das sehe ich positiv, ist, dass Ärzte und Apotheker, plötzlich waren die Ärzte auch auf unsere Unterstützung angewiesen. Sei es bei der Herstellung zum Beispiel von Desinfektionsmitteln oder auch, wir haben sie unterstützt, viele haben sich das aufgeteilt, Ärzte und Apotheker, der eine testet, der andere impft. Und ich glaube, das ist auch ein erster Schritt in die Richtung, die wir ja alle anstreben, der interprofessionellen Zusammenarbeit.
Das ist genau richtig. Und im Kanton Zürich haben Sie fast 300.000 Impfstoffe verimpft. Das muss man mal sagen. Also ja, das ist eine enorme Menge. Diese Praxiserfahrung, die wir dadurch gewonnen haben, in der kurzen Zeit, das ist enorm.
Ja, ja, ja.
Ja, und das vielleicht zum Ende des Podcasts so eine Öffnung, weil ich denke, diese 2 Jahre, das waren natürlich einschneidende Jahre. Wir wissen, die Pandemie ist ja noch nicht beendet, aber es hat uns auch vielleicht den Spiegel gezeigt über unsere Gesellschaft, wie sie funktioniert. Es war auch einerseits viel Solidarität da. Bei den Apothekern hat man gesehen, die Bereitschaft, sich wirklich einzusetzen. Also viele haben wirklich ihre Verantwortung wahrgenommen. Und es gab aber dann auch diese extreme Polarisierung der Gesellschaft, die mich doch überrascht hat, muss ich zugeben. Und dann diese große Debatte über Freiheit und Selbstverantwortung. Und ich glaube, die muss auch weitergeführt werden, weil tatsächlich der Virus, der macht etwas mit uns Menschen, aber wir Menschen machen etwas mit dem Virus. Also so wie wir uns verhalten, das beeinflusst das Virus. Und das ist einerseits Eigenverantwortung, was du auch am Anfang angesprochen hast, aber das ist auch eine kollektive Verantwortung. Weil ich habe immer wieder gehört in der Apotheke, dass Leute gesagt haben, es ist letztendlich mein Körper, es ist letztendlich meine Sache. Und dann musste ich sagen, jein. Klar, es ist deine Sache, wie stark du dich exponierst und du musst dann nachher auch die Konsequenzen tragen. Aber leider müssen auch viele andere die Konsequenzen dieses Verhaltens tragen, auch die Schwachen in unserer Gesellschaft, die krank sind. Und der Virus, auch wenn wir den einfach sich verbreiten lassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mutiert, größer. Also ich glaube, das musste auch erstmal gelernt werden oder wahrgenommen werden. Und es ist vielleicht dieser sehr schöne Satz von Immanuel Kant, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und das ist manchmal nicht so klar.
Ja, ich gebe dir da recht. Ich war auch überrascht, wie ein Virus diese Gesellschaft, die so in gesunden Zeiten so stabil gewirkt hat, so destabilisiert wurde in so kurzer Zeit. Das geht ja weiter. Teile der Gesellschaft haben sicherlich dazugelernt und übernehmen ihre soziale Verantwortung und definieren den oder wissen besser um den Begriff Freiheit Bescheid. Aber die anderen verhärten sich in ihre Position. Das heißt, man muss dort dran weiterarbeiten und das ist relevant, sich dessen bewusst zu sein, dass eine Spaltung schon geschehen ist. Das muss man versuchen, wieder zu lösen auf eine Art, wenn man das vielleicht nicht ganz rückgängig machen kann. Man muss sich dessen auf jeden Fall sehr bewusst sein, dass es Gräben gibt. Die hat man vorher nicht so gespürt. Und was man auch stärker spürt, meiner Meinung nach, ist, wie wir alle miteinander verbunden sind. Ich meine, wir leben in einer wohlhabenden, reichen Welt. Wir haben eine gute Gesundheitsversorgung. Jeder hat so das Gefühl gehabt, er kann sich um sich selber kümmern und es reicht dann. Aber der Virus, wie er sich übertragen hat, haben wir bemerkt, wie wir miteinander verbunden sind, wie eng wir miteinander verbunden sind und was das für Wellen auslöst. Das fand ich für mich persönlich schon enorm, das zu verstehen, was das für Auswirkungen hat, in welcher Dimension, wie der Einzelne sich verhält.
Ich denke auch, die Gesellschaft hat aus der Situation nicht so gelernt, wie sie es hätte können. Wenn man mal ganz an den Anfang zurückgeht, März 2020, wo die Pandemie hier ja in der Schweiz angekommen war. Ich komme eigentlich aus Deutschland. Ich war am Anfang erstmal positiv beeindruckt, wie die Leute sich an die Auflagen gehalten haben. Abstandsregelungen, Maskenpflicht. Aber das hat nicht lange angehalten. Nach relativ kurzer Zeit kamen dann Meldungen, dass Kellerpartys oder im Wald von Hunderten von jüngeren Leuten stattfanden. Klar, ich meine, Freiheit ist ein menschlicher Urinstinkt, aber ich meine, man wusste, man ist in einer Pandemie, man wusste, da ist ein Virus, der Menschen töten kann. Damals gab es ja noch die Meinung, dass Jüngere nicht oder wenn sie infiziert werden, dann eben nur mit einem milden Krankheitsverlauf rechnen müssen. Aber eigentlich hätte doch jedem klar sein müssen, wenn ich auf eine Party mit Hunderten von Leuten gehe und mich dort infiziere und ein paar Tage später besuche ich meine Großeltern, die ich wahrscheinlich liebe, und infiziere die dann und die landen im Krankenhaus oder sterben sogar. Ich meine, da war ich schon geschockt über den Mangel an Solidarität innerhalb der Gesellschaft. Und ich meine, Ingrid hat es schon gesagt, ich will es auch nochmal auf den Punkt bringen. Ich meine, es gibt Impfgegner, es gibt Corona-Leugner. Bei den Impfgegnern wurde dann auch oft gesagt, naja, warten wir mal ab, bis andere Impfstoffe auf den Markt kommen als mRNA- und Vektorimpfstoffe. Die Leute glauben eben vielleicht wirklich, dass da mit ihrer DNA irgendwas passieren kann. Ich meine, es gab genügend Informationen darüber, warum das nicht so ist. Aber wenn man halt einfach sagt, ich glaube das nicht, was mir so gesagt wird, dann hätte ja jetzt der Novavax-Impfstoff, der in der Schweiz zugelassen ist, zu einem Ansturm führen müssen, weil er ja nun eben verfügbar ist als Alternative. Aber dieser Ansturm bleibt aus. Die Frage muss man sich dann ja stellen, warum lassen sich Leute aus Prinzip nicht impfen in der Situation, wo wir uns in einer Pandemie befinden, wo, denke ich, auch jedem klar sein müsste, wenn er sich infiziert, dass das für ihn nicht gut ausgehen kann. Und als Apotheker stelle ich mir auch die Frage, ist es denn noch rational, dass es Corona-Leugner gibt? Ich denke, jeder kennt mittlerweile Menschen, die im Krankenhaus gelandet sind. Viele werden auch Leute kennen, die an Corona verstorben sind. Wie man in so einer Situation dann einfach aus Prinzip noch sagen kann, ich glaube nicht mal, dass diese Krankheit besteht. Das ist eine Sache, die einen zum Nachdenken anregen muss und wo wir als Gesellschaft tatsächlich drüber nachdenken müssen, wie wir da mehr Einheit finden können, um auch eine bessere Geschlossenheit als Gesellschaft zu haben.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, denke ich. Das ist natürlich eine große Kiste, die du da aufgemacht hast. Da müsste man fast eine neue Sendung machen und darüber sprechen. Ja. Es ist sicherlich, also auch diese ganze Polarisierung, ich glaube, es hat auch viel mit einem Ohnmachtsgefühl. Der Virus hat, also ich glaube, wir haben uns lange einfach unbesiegbar gefühlt mit dieser Gesundheit und so. Und plötzlich kommt ein kleiner Virus, der die ganze Gesellschaft wirklich auf die Knie stellt. Also wir konnten nicht mehr arbeiten. Viele Leute hatten wirklich Existenzangst. Die Leute hatten Angst um diese Krankheit. Andere haben dann, und manche reagieren, indem sie einfach das verleugnen, das nicht hören wollen. Und dann, glaube ich, hat es auch mit mangelndem Wissen. Also es war spannend, wie auch die Studenten gesagt haben, sie waren überrascht, wie wenig die Leute in ihrem Umfeld über DNA, RNA wissen, das überhaupt nicht einordnen können, und das macht Angst.
Einen weiteren Aspekt, den wir in diesem Zusammenhang auch reflektieren sollten, ist unsere Haltung als Fachperson gegenüber Impfskeptikern. Dr. Philipp Thaar, Infektiologe am Kantonsspital Basel-Land und Leiter des nationalen Forschungsprojekts zur Impfskepsis, weist auch darauf hin. Wenn man bedenkt, dass Impfungen als eine der wichtigsten Errungenschaften der modernen Medizin gelten und Millionen Menschenleben gerettet haben, können wir Fachpersonen die Impfskepsis nicht so gut verstehen. Das klingt jetzt paradox, aber der Erfolg der Impfung gefährdet deren Akzeptanz. Impfungen haben entscheidend dazu beigetragen, dass die uralte Angst vor schweren oder gar tödlichen Infektionskrankheiten in unseren Gesellschaften weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Und das führt dazu, dass trotz der nachgewiesenen Erfolge des Impfwesens gerade in Industrieländern sich ein wachsendes Misstrauen gegenüber Impfstoffen und Impfungen bemerkbar macht. Das ist vielleicht ein weiterer Beweis, dass wir uns einfach schwer tun, Risiken korrekt einzuschätzen. Und jetzt, was macht das mit uns, Eltern oder Patienten und Patienten, die sehr viele Fragen oder Sorgen zur Impfung haben, verunsichern uns. Sie stellen auch irgendwo unsere Autorität in Frage und oftmals reagieren wir unwirsch oder belehrend, was überhaupt nicht zielführend ist. Und das führt sogar diese Menschen direkt in die Fänge der Impfskeptiker, die ihre Emotionen und Ängste aufnehmen und bestärken. Hier lohnt sich vielleicht ein Perspektivenwechsel. Impfskeptische Patienten und Patientinnen zeichnen ja oft gerade die Merkmale aus, die man von einem aufgeklärten, also auch von einem guten Patienten erwartet. Sie sind gut informiert, sie übernehmen Selbstverantwortung und sie möchten in medizinische Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Und das sollten wir unbedingt würdigen und Ihre Beratung als eine hervorragende Gelegenheit sehen, eine spannende, patientenzentrierte Pharmazie in gemeinsamer Entscheidungsfindung zu praktizieren. Hierzu ist wiederum das Buch von Hans Christian sehr hilfreich.
Ja.
Vielen Dank euch beiden und vielen Dank für dieses Buch, Ehrliche Antworten auf Fragen zu Corona. Also du meinst, Ingrid, das ist erstmal ein Buch für die Apothekenteams, um sich quasi zu rüsten für den Winter?
Ganz genau. Über die Sommermonate, die hoffentlich entspannter sind, dass wir parat sind für den Herbst ab September und dann entsprechend nicht belehrend, sondern in einer gut verständlichen Sprache, in einer empathischen Sprache mit unseren Kunden darüber sprechen und die Skeptiker, die einfach, denen vielleicht das Wissen fehlt oder zu viel Emotionen über den Winter mit dabei waren, die das gar nicht mehr hören wollten. Vielleicht haben die mal ein offenes Ohr und wir können noch ein paar überzeugen. Das wäre es auf jeden Fall wert. Ja, sehe ich so.
Wunderbar. Danke, Ingrid. Danke dir auch, Hans-Christian Meyer. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie hatten Spaß bei diesem Podcast und sind jetzt inspiriert. Sie haben mindestens ein Buch, das Sie begleiten kann, entweder in der Apotheke oder auch in der Buddy. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Wiederhören.